Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Folge von den Tatort-Pessimisten. Ich begrüße an meiner Seite wieder den Stefan.
Hallo Christopher.
Und wir machen dieses Mal eine kleine Spezialfolge, weil wir ein bisschen aufholen wollen und auch nicht mehr zu viel Zeit mit so alten Kamellen verschwenden wollen. Und deswegen machen wir heute eine Doppelfolge mit dem Polizeiruf, der da hieß Kreise, und dem Tatort aus Luzern mit dem Namen Schutzlos. Und ein weiteres Problem, das wir diesmal haben, ist, dass der Stefan nicht dazu gekommen ist, den Polizeiruf zu sehen, und ich habe beim Luzern-Tatort zur Hälfte ausgemacht, nicht weil ich ihn so schlecht fand, sondern einfach weil ich müde war und mir das vorgenommen hatte, noch nachzuschauen, aber ich bin dann auch nicht dazu gekommen. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir erzählen uns das jetzt gegenseitig, und wird ja auch mal ganz interessant.
Ja. Soll ich sagen? Ich wollte gerade fragen, willst du erstmal mit dem Polizeiruf, dass wir da noch so in der zeitlichen Abfolge quasi bleiben?
Ja. Dann okay. Kurz zum Polizeiruf. Der war seltsam. Also Polizeiruf, wer das nicht weiß, ist so eine Art, sag ich das richtig, Stefan, DDR-Tatort gewesen.
Ja, Polizeiruf 110. Also ich kann mich erinnern, dass ich das mit meinen Eltern irgendwie als Kind ab und zu mal zeitweise sogar regelmäßig angeschaut habe. Es ist so ein bisschen so Assi-Tatort. Kann man schon so sagen.
Ja, und jetzt ist es halt so, dass der RBB immer mal wieder einen Polizeiruf produziert und der anstelle eines Tatorts ausgestrahlt wird. Dieser Tatort spielt...
Nee, Polizeiruf.
dieser Polizeiruf spielt im Münchner Umland, wo eine Eigentümerin einer Möbelmanufaktur und ihr Schoßhündchen ermordet werden. Und die Ermittler graben dann dieses Umfeld dieser Manufaktur auf, und diese Manufaktur soll anscheinend noch an einen ausländischen Investor verkauft werden, und dann ergeben sich daraus die ersten Motive, dass da irgendwelche Partner oder Mitarbeiter da irgendwelche Animositäten gegen die Besitzerin gehabt haben, und diese Familie ist auch nicht so ganz einwandfrei. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, und ich möchte auch nicht mehr so viel über den Inhalt sagen, weil ihr wahrscheinlich das alles gesehen habt, aber was mich gestört hat, was ich schon letzte Folge gesagt hatte, dass man ständig Dinge sieht, wo keine Dinge sind, und auch diesmal ging es darum, dieser Polizeiruf sollte irgendwie ein Kammerspiel sein. Also ein Großteil des Polizeirufs spielte in diesem Verhörzimmer. Es gab keine Musik, sondern es gab nur den Kommissar, der halt Verdächtige verhört hat. Und er hatte dann irgendwie diese Verhörtechnik oder behauptete, diese Verhörtechnik zu haben, dass er so ein bisschen meandert. Also so immer das Gespräch hin und her wirft und es nicht ganz sofort ersichtlich wird, worauf er hinaus will, so dass sich die Verdächtigen irgendwie selbst verraten. Oder Dinge preisgeben, die sie nicht preisgeben wollten. Und ich fand das einfach, wie soll ich sagen, schlecht umgesetzt. Also man hat nur immer ganz leise im Hintergrund dieses leise Quietschen der Klimaanlage gehört. Und die Dialoge klangen wahrscheinlich auf dem Papier ganz gut, aber sie waren einfach schlecht umgesetzt, weil ich die Schauspieler für diese Art von Umsetzung, also für ein Kammerspiel, nicht talentiert genug fand. Und so kam das einfach nicht gut rüber.
Also ja, klingt also das, was du so erzählst, so von wegen Kammerspiel, und du hast halt eigentlich relativ wenig Atmosphäre. Was heißt wenig Atmosphäre? Ich meine, klar, bei solchen Geschichten trägt natürlich Musik immer einen ziemlichen guten Teil bei. Eben wie zum Beispiel in der Windpark-Geschichte da, wo die Musik eben ausgesprochen gut gewesen ist. Mhm. Also bei dem Tatort. Ja. Und dann im Prinzip komplett auf das Stilmittel zu verzichten, ist dann schon erstmal mutig, und dann eben noch so ein Kammerspiel draus zu machen, wo sich halt wirklich ein Großteil von so einer Episode dann halt wirklich im selben Raum abspielt und dann halt nur vielleicht mit so ein bisschen Ambientengeräuschen zu spielen, stelle ich mir jetzt auch nicht wirklich einfach vor. Wenn dann natürlich noch schlechte Schauspieler dazukommen, dann geht's sehr wahrscheinlich in die Hose.
Ja, also ich fand es jetzt nicht direkt schlecht, aber einfach nicht talentiert genug, um ein Kammerspiel umzusetzen. Also ich bin der Meinung, dass ein Kammerspiel im Film oder im Fernsehen extrem gute Schauspieler voraussetzt. Es gibt da zum Beispiel den Film Gott des Gemetzels. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Von Roman Polanski.
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe schon so viele Filme gesehen, dass es durchaus sein kann, dass ich den Film...
Christoph Waltz weiß ich noch. Wer spielt da noch mit? Ich schaue es gerade nach. Auf jeden Fall, das ist ein extrem gut umgesetztes Kammerspiel für den Film. Meistens Kammerspiele, die für Filme umgesetzt werden, sind Theaterstücke, so auch das hier. Aber ich fand die Umsetzung extrem gut. Auf Englisch heißt der Film Carnage. Und er wird... wer spielt da mit? Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly. Also alles vier extrem gute Schauspieler. Und der Film geht darum, dass zwei Eltern sind und der Sohn der Familie, wo sie gerade zu Hause sind, hat den Sohn der Eltern, die gerade zu Besuch sind, verprügelt, und sie wollen sich jetzt treffen, um das auszudiskutieren. Und beide versuchen am Anfang so rational zu argumentieren, aber es entgleist immer weiter. Irgendwann werden Handys in Blumenvasen geschmissen, eine Frau übergibt sich, und am Schluss ist eigentlich diese zivilisierte Gruppe von vier erwachsenen Menschen total aufgelöst, und es ist der totale Wahnsinn, und so ein bisschen dieses, dass dann die Jungs sich prügeln und die Eltern wollen es rational ausdiskutieren, aber dann kommt auch dieses Primitive der Eltern heraus. Ein sehr schöner Film, hat sich sehr gut anzusehen. Und ja.
Ich meine, gerade so Kammerspiele, auch in Filmen, das ist ja schon so ein bisschen Klassiker, ne? Ich meine, wenn man da so an so ältere Krimis zum Beispiel denkt, da gibt's ja doch einige.
Ja, oder also auch, was wie in der letzten Folge, um den Tarantino wieder zu beschwören. Der erste Film, den Tarantino gemacht hat, war ja auch mehr oder weniger ein Kammerspiel, beziehungsweise zu großen Teilen ein Kammerspiel. In dieser alten Lagerhalle. Ich weiß nicht, ob du Reservoir Dogs hast das gesehen?
Ja. Da auch halt in der letzten Episode schon hier, da so ein Stilmittel, ne, das mit diesem Trunkshot.
Das ist natürlich auch schon Tarantinos Signature-Shot, also.
Das auf jeden Fall.
Ja. Aber es kam dieser Folge nicht vor, oder hast du es jetzt irgendwie?
Nee, bloß jetzt wollte noch mal den zu Reservoir Dogs, wo er ja quasi so den Signature Move da für sich quasi mit begründet hat.
Ja, also wie gesagt, es gibt sehr gute Kammerspiele. Es ist nicht so, dass es nicht funktioniert im Film, aber es muss halt gut umgesetzt werden, und das einfach so als Stilmittel in einer Fernsehproduktion einzusetzen. Dazu muss man halt schon Mut haben, und ich fand die Dialoge auch, ja, wie gesagt, auf dem Papier waren die bestimmt sehr gut, aber sie waren halt einfach nicht gut umgesetzt. Da habe ich mich dann auch heftig auf Twitter gestritten mit verschiedenen Leuten, weil ich es einfach nicht einsehen wollte, dass das irgendwie gut eingesetzt war, aber das ist dann wahrscheinlich auch Geschmackssache. Was ich sagen muss, ich fand es besser, als wenn es irgendwie einfach so ein uninspirierter Tatort wäre. Also das bleibt mir schon mehr in Erinnerung, und ich möchte auch hier die Kreativität des Teams loben, dass sie sich was Neues getraut haben. Es hat jetzt nicht gut funktioniert, aber es ist schön zu sehen, dass bei deutschen Fernsehproduktionen auch noch Leute sind, die sich mal was Neues trauen, und vielleicht klappt es das nächste Mal ja besser.
Ja, klar, also muss man ja auch, also ich stelle mir das auch relativ schwierig vor, dass dann eben an Intendanten und irgendwelchen, also ich meine, die werden ja ihre Konzepte auch irgendjemandem vorlegen müssen, und es ist schon ein relativ mutiges Konzept, so ein Kammerspiel zu machen. Und ja, gut, ich meine, sowas kann auch mal in die Hose gehen, aber ja, also der Mut, der verdient schon so ein bisschen Respekt zumindest.
Ja, also sag mal so, der Wille war da. Sagen wir mal so, in der B-Note durchaus gut bestanden. Jetzt kommen wir zu einem Tatort, den ich nur zur Hälfte gesehen habe, du aber ganz, und du sagst, der sei sehr gut gewesen. Erzähl uns mal was über den Luzerner Tatort.
Also ich fand ihn prinzipiell erstmal persönlich sehr, doch schon er stach heraus auf jeden Fall. Wir befinden uns also in Luzern an der sogenannten Brücke. Ist wohl die Brücke, keine Ahnung, ich kenne mich in Luzern nicht jetzt nicht so gut aus. Jedenfalls ist das halt schon so ein sozialer Brennpunkt, muss man sagen. Es gibt sehr, sehr viele Einwanderer beziehungsweise Asylanten. Es gibt dort einen sehr, sehr regen Drogenhandel. Und wir steigen halt damit ein, dass wir jetzt erstmal eben ein paar Schweizer und ein paar Nigerianer eben mit Drogen handeln sehen. Und kurze Zeit später wird dann so quasi das Lager der Drogenhändler überfallen, wo wir quasi in dem Moment eine der, nicht Hauptfiguren, sondern eigentlich das Opfer quasi eingeführt bekommen. Eben ein kleiner Drogenhändler oder ein Drogenkurier eher, würde ich noch sagen, weil Händler war er ja nicht, weil er hat ja nicht die Kohle eingesteckt, sondern es hat dann quasi bloß die Ware abgegeben. Und das Lager dieser Drogenhandelsgang wird da quasi überfallen. Ja, er kriegt dann noch schön eine mit einer Pistole vor die Stirn geknallt, fällt um. Und ja, in der nächsten Einstellung sehen wir dann schon, dass der Kollege tot ist. Allerdings nicht wegen der Kopfwunde, sondern eben wegen einer Wunde am Oberkörper, also in Richtung Herz. Zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht genau, was das für eine Wunde ist. Man sieht, es ist eine Wunde. Also ich kenne mich zumindest nicht so gut aus, dass ich die da auseinanderhalten könnte. Ansonsten dabei eben die Kommissare Richard, also Liz Richard und Reto Flücker. Nee, Flückiger, ja, Schweizer Namen, sind nicht ganz so einfach. Ja, die eben dann den Fall aufklären sollen. Alles natürlich total schwierig, weil sich natürlich durch das ganze Drogenmilieu dann doch ja, diverse Einheiten oder Abteilungen der Polizei da sowieso ins Gehege kommen. Und der relativ lustige Chef der Polizei, ja, doch ein ziemlich knispeliger Opa schon, ja, der will natürlich nicht unbedingt Leute hergeben, lässt sich dann doch breitschlagen, da ein paar Leute eben aus der Drogenabteilung dann mit abzustellen, die da auch mit ermitteln sollen. Ja, also es wird ein junger Mann umgebracht und es soll aufgeklärt werden. Und ja, es gibt noch ein paar weitere Figuren, mehr oder weniger, ja, doch Hauptfiguren in der ganzen Geschichte. Es gibt zum einen eine junge Nigerianerin, dann ein, wo ich jetzt gar nicht so die Herkunft mitbekommen hatte, Navid. Und dann gibt's noch einen Militärhandel Typen, halt typischer Kokser und irgendwie so Halbseiten im Geschäft und eben noch eine Frau mit ihrem nigerianischen Mann, die quasi so, ja, die Köpfe der ganzen Drogenhandelsgang da gewesen sind. Ja. Wollen wir schon auflösen oder
ja, ich sollte das sagen, vielleicht erstmal hier gnadenlos, wir gehen halt immer
davon aus,
dass die Leute das schon gesehen haben.
Ja, es muss natürlich, also wie gesagt, ich bin wieder so bei meiner Checkliste für Tatorte. Ja. Und es gibt natürlich ein Metathema, klar, in dem Umfeld natürlich Alltagsrassismus, sehr, sehr stark, was ich gut umgesetzt fand. Es wurden meiner Meinung nach auch sehr, sehr viele Parallelen eben dazu gezogen zur Realität, zum Beispiel, dass solche Geschichten eben wie das Dubliner Abkommen thematisiert worden sind. Und ja, im Endeffekt stellte sich dann raus, also erstmal die junge Einwandererin, die halt in einem Asylbewerberheim wohnte, wo eben Abby, das Opfer, auch mal eine Zeit lang gewohnt hatte, bevor er dann so quasi seinen Abschiebungsbescheid bekommen hat und ist dann halt abgehauen und dann halt völlig in diese Drogenhandelsszene da abgerutscht ist. Ja, stellt sich dann am Ende raus, ich habe den Namen der Kleinen vergessen. Ja, jedenfalls war seine Schwester, was eben auch nicht komplett durchgehend Jola hieße. Ja, nicht die ganze Zeit klar war, das wurde dann halt ermittelt und Navid war dann quasi eigentlich der eigentliche Mörder, weil er eben gesehen hat, wie wie Abby, das Opfer, seine Schwester geschlagen hat. Er wusste zu dem Zeitpunkt allerdings auch nicht, dass es die Schwester ist, sondern es dachte, die hatten halt was miteinander. Und ja, wie die Kinder es in dem Alter so sind, Navid hatte halt was für Yola übrig gehabt und hat dann gedacht, so ja, und die fährt jetzt auf den ab und er schlägt die und haben sich dann gestritten und eben in dem Streit ist es dann halt zu einer Messerstecherei gekommen und Navid hatte eigentlich nicht das Messer, hat sich dann halt gewehrt und eben Abby abgestochen. Oder erstochen. Also abgestochen klingt falsch. Ja, wie gesagt, eben haufenweise Metathemen mit Drogenhandel, Flüchtlingsgeschichten, Alltagsrassismus natürlich auch in der Polizei. Ja, eigentlich, also wie gesagt, ich fand einen sehr, sehr guten Tatort und finde es eigentlich ein bisschen schade, dass du da zeitiger abgeschalten hast.
Ja, also wie gesagt, nicht, weil ich es nicht gut fand, sondern weil es halt zu müde fand. Und wenn du sagst, was genau fandest du jetzt an diesem Tatort so gut?
Tatsächlich wirklich auch mal das Metathema. Gut, ich habe mich hier und da an ein paar Sachen natürlich auch gestört, ist ja ganz normal. Woran habe ich mich gestört? Zum Beispiel, also gerade, es wurden dann natürlich dann auch Drogensüchtige dargestellt, die ich schon fand sehr, sehr überzogen und irgendwie falsch unnatürlich. Was auch ein Stück mit reingespielt hat, was zum Beispiel auch auf Twitter, also ich habe ihn erst Montag gesehen, aber habe natürlich dann Sonntag schon mal ein bisschen Twitter beobachtet, was denn da so die Welt und Herr Martinsen zu dem Thema so meinen. Und ja, was halt doch hin und wieder kritisiert wurde, war die Synchro, weil der Tatort war nicht komplett synchronisiert, aber dann doch in Teilen. Ja, und da waren halt so ein paar Teile dabei, die jetzt ja schon ziemlich schlecht synchronisiert waren.
Ich habe mitbekommen, dass die unsynchronisierte Version beim SRF läuft, aber das bekomme ich nicht rein.
Ja, ich eben auch nicht und wir sind ja in Europa das Land der Internet Regionalsperren. Das heißt, wahrscheinlich kann man sich den auch nicht unsynchronisiert in Deutschland angucken.
Ja, das werde ich vermuten. Können wir das nächste Mal schauen, aber ich glaube nicht, dass.
Kleiner Fun Fact ist, dass auch in der Mediathek von der ARD zum Beispiel als erster Text in der Zusammenfassung steht, aus rechtlichen Gründen können Sie diese Serie in der Version bla 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 nur in Deutschland im Internet empfangen. Sinngemäß. Also nur im deutschen Internet, genau, ist halt auch wieder total.
Ganz lustige Anekdote, gestern war Martin Sonneborn an meiner Uni. Und der meinte dann so, ja, also das mit dem Internet, das ist ja schon vorbei und Günther Oettinger wird es in den nächsten 4 Jahren nochmal komplett zerstören.
Er könnte recht haben. Also ich meine, wenn Oettinger so weitermacht, dann könnte er das schaffen.
Das ist halt richtig. Also es war halt so, früher hat man halt die ganzen Leute nach Europa weggelobt. Und die man eigentlich loswerden wollte, diesen ganzen Politiker, sind jetzt in Europa die großen Lichter und bestimmen da jetzt die Politik.
Genau, die du eigentlich weg haben.
Die selbst Angela Merkel zu nervig wurden.
Mhm. Also, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, ne?
Genau, und das ist jetzt ja nicht mehr so, aber da sitzen jetzt halt immer noch die ganzen Opas.
Ja, genau, und die sind halt relativ einflussreich und haben halt aber von der Materie, über die sie da irgendwie Entscheidungen treffen, beziehungsweise Entscheidungen forcieren, einfach keine Ahnung. Siehe Oettinger und das Internet. Ja, wie gesagt, was ich halt sehr, sehr schön thematisiert fand, war halt auch die Geschichte mit dem Dubliner Abkommen. Was zusammengefasst TLDR ja quasi sagt, dass ein Asylantrag in Europa nur in dem Land gestellt werden kann, wo quasi der Flüchtling ankommt. Was halt schon mal irgendwie ziemlicher Käse ist, weil es gibt halt Länder, die sind mehr am Norden, da kommen halt nicht so viele Flüchtlinge an.
Aber weißt du, für wen das richtig geil ist?
Für die Länder im Norden.
Nee, für Deutschland. Deutschland hat keine nicht-europäischen Nachbarn. Also der nicht gerade ein Flugzeug hier landet, in Deutschland Asyl beantragen.
Richtig, ne? Und gerade solche Länder wie Italien, Spanien, die haben da halt, die sind dann halt im Auffanglager. Also was wir ja in Lampedusa haben.
Ja. Und dann werden halt so Leute in so, ja, Moslems oder andere Leute oder Roma in sichere Drittstaaten wie Ungarn abgeschoben, wo sie dann verfolgt werden.
Sichere Drittstaaten Ungarn. Ja. Ah.
Ja, also, wenn du
Wie
sagst,
weit hast du ungefähr? Entschuldigung?
keine Ahnung, ich glaube, es war nicht die Hälfte, es war vielleicht ein Viertel, also nicht so, dass ich irgendwas irgendwie begreifen hätte können.
Also, wie natürlich jeder Tatort, hatte natürlich auch der Tatort wieder so ein bisschen seine Fehlerchen und Logiklöcher. Massiv auf, was heißt massiv aufgestoßen, aber etwas, wo ich mich halt direkt dran gestoßen habe. Ich fotografiere halt selber ein bisschen. Und ja, die Polizisten der Schweizer Polizei haben halt irgendwie eine doch relativ moderne digitale Spiegelreflexkamera gehabt. Und diese Spiegelreflexkamera hatte halt eine sogenannte Schnittbildmatscheibe, die man halt bei den alten analogen manuellen Kameras eingesetzt hat, um einfach sicherer fokussieren zu können. Ja, das fand ich halt
Aber
schon
nicht mehr.
irgendwie,
Das bräuchte man
braucht
aber
man
nicht
nicht
mehr.
mehr. Kommt drauf an, wenn man sich alte analoge Objektive davor schnallt, wäre das schon ein schönes, sowas zu haben, aber sowas gibt's fast überhaupt nicht mehr.
Ich
Also es
glaube nicht,
gibt
dass
auch
die Luzerner Polizei ein Faible für antike
ja.
Objektive haben wird. Bei ihrem.
Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
Ach, sehen Sie hier, bei diesem gleichen Foto kommt die Körnung viel besser raus.
Ja, nee, Körnung ist
Ja,
ja.
ja.
Also, Grain hast du noch, aber ja, genau, das Leichenfoto, das hat noch so eine schöne Tiefenschärfe und Tiefenunschärfe,
Tiefenschiefe.
ne? Tiefenschiefe, genau. Nee, was war noch? Also es gab eine Sache, wo ich mich, also was dann auch wieder so faktencheckmäßig interessant wäre, und zwar ist die Liz Richards dann halt einfach mal schnell nach Italien rüber. Und hat angefangen, auf eigene Faust in Italien rumzuermitteln, weil eben Jola in Italien angekommen ist, da irgendwie durch Menschenhandel und alles ganz, also Zwangsprostitution und alle solche schlimmen Geschichten gegangen ist. Und ja, und hat dann eben angefangen, da in einem Kloster in, ich weiß nicht mehr was, Mailand, irgendwo, ne, keine Ahnung, auf eigene Faust dort Ermittlungen anzustellen, hat dann halt dort herausgefunden, dass Jola eben Abbys Schwester war. Und ja, was ich dann halt total lustig finde, so, hey, fahren wir doch einfach mal in ein anderes Land, machen einfach mal ein bisschen Ermittlungen hier, weil das kann da schon schief gehen. Gerade als Schweizer, die ja noch nicht mal zur EU gehören, also ja, war irgendwie alles doch ziemlich strange gewesen an der Stelle.
Ja, aber
Und dann
diese.
Logiklöcher noch, also dieser Waffenhändler, Militaria-Handel-Typ, der ist dann halt noch zu so einer Drogensüchtig, offensichtlich Drogensüchtig, also es wurde dann auch dargestellt, dass die sich halt gerade irgendwie Heroin spritzte und ja, der war quasi dort, der kannte die zwar und wusste halt direkt, wo das Zimmer von Epi ist oder war, und ja, das waren halt irgendwie so ein paar Sachen, die halt, also es wurde nie dargelegt oder offen vorher irgendwie offengelegt, warum der jetzt wusste, wo das Zimmer ist. Also fand ich irgendwie stellenweise schon ein bisschen strange.
Also ich glaube, die Beantragung zur Amtshilfe hätte wahrscheinlich nicht mehr in die 90 Minuten gepasst. Deswegen, ich will
Ja.
ja auf eigene Faust ermitteln. Und ich meine, Italien, ist das überhaupt noch ein
Ja.
richtiges Land? Gilt das nicht schon
Ja,
als
komm, ey,
drittes Weltland?
ich sag mal so, die haben es immerhin geschafft, sich Berlusconi mehr oder weniger vom Hacken zu schaffen,
Ja,
also.
aber Berlusconi war so ein bisschen wie Napoleon, der kommt immer wieder zurück. Da muss man auf St. Helena aussitzen, aber das ist ja auch jetzt nicht mal die Option, weil die dann, muss ich kurz drüber aufregen, ein Punkt auf meiner Bucketlist war es einmal in meinem Leben mit dem Postschiff von Afrika nach St. Helena zu schippern. Das kann man nämlich machen, da fährt man so 14 Tage lang nach St. Helena und zurück. St. Helena
Klingt
ist
nach einem
halt so
coolen Urlaub.
eine Insel, die halt so ziemlich in der Mitte zwischen Amerika und Afrika liegt. Und was sie jetzt machen, 2016 wird dann ein Flughafen eröffnet und dann überlegt die Reederei, dieses Postschiff einzustellen, weil das ja niemand dann mehr braucht. Und ich meine, im Flugzeug nach St. Helena zu fliegen, das ist halt wesentlich weniger interessant, als
Cool.
da 3 Wochen auf dem Postschiff zu sitzen und
Ja,
dann irgendwie
sagst du
schon
so, wie
da
es ist.
Quizabende zu machen mit den ganzen Briten.
Ja, also es ist ja wirklich sehr, sehr viel weniger cool. Und ich meine, wenn man dann sieht, dass Napoleon, nee, Quatsch, er war zweimal in St. Helena, oder? Die haben den
Dann haben
zweimal
sie
dahin
einmal
geschoben,
nach
oder?
Elba verbannt
Ach stimmt, Elba war die andere Insel.
Und dort ist er wieder abgehauen und dann haben sie sich halt eine Insel gesucht, die richtig weit draußen ist und dann haben sie, glaube ich, eine ständige Flotte komplett um die Insel positioniert, weil der ja nach Elba fast nochmal komplett die Macht übernommen hat.
Mhm, ja, stimmt, also der war da doch sehr, sehr umtriebig, der Kurze.
Ja. Das war ein kurzer
Ausflug
zu der Inselkunde. Mhm, aber also, wie gesagt, den Tatort fandest du jetzt gut, da würdest du auch empfehlen, dass man den auch nachschauen könnte.
Den kann man auf jeden Fall nachschauen, finde ich. Ja, wie gesagt, er hat natürlich auch jeder Tatort seine Fehler, wie zum Beispiel Navid, also der andere Einwanderer. Allerdings nicht Nigerianer, sondern so, ich mal irgendwie schätzen, irgendwo aus dem, weiß ich nicht, entweder arabischen oder Balkanstaaten, irgendwie sowas, Navid, weiß ich nicht, wo der Name herkommt. Ja, irgendwo in einem Gefecht hält der sich halt dann eine Knarre an den Kopf und was macht da der nette Reto? Der schießt ihn halt um. Weil er sich eben im Zuge irgendwie einer Auseinandersetzung eben die Knarre an den Kopf gehalten hat, was natürlich eine total intelligente Idee ist. Ja, also es gab dann nochmal eine extra, also es muss ja auch ein bisschen menscheln, so checklistenmäßig. Der Reto, der hatte dann irgendwie noch Migräne und teilweise auch Wahnvorstellungen und das wurde halt dann auch noch thematisiert, was dann, finde ich, vielleicht ein Ticken zu viel war, dass es da dann halt noch so menscheln musste und ja. Aber kann man machen, also kann man sich angucken. Ich fand ihn ganz cool.
Ja, also wieder einer der besseren Tatorte.
Ja, das auf jeden Fall.
Dann wagen wir jetzt wieder den Blick in die Zukunft, da ist noch alles sehr ungewiss. Bis jetzt steht im Tatort-Fundus, wo ich immer die Ausstrahlungstermine rausnehme, dass der nächste Tatort am 6.9. kommt, also am 6. September, und dann gleich wieder ein Luzerner Tatort sein soll, also wieder ein flickiger Tatort, was ich stark bezweifle, dass es so ist. Aber auf jeden Fall geht es dann Anfang September wieder weiter mit Tatorten und dann geht's auch wieder mit uns weiter. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich auf allen anderen Kanälen hören, bei den Kulturpessimisten oder ihr könnt mal die Zeitungsjungen hören oder Origin Story wird dann wahrscheinlich auch wieder eine neue Folge kommen. Also ihr könnt, wenn ihr uns vermisst, könnt ihr uns immer noch weiterhören, aber die Tatort-Pessimisten gehen jetzt erstmal in Sommerpause.
Aus Gründen, aus sichtlichen. Mich kann man natürlich auch nur hören, jeden Sonntag, ne? Also ja, fast genau, jeden Sonntag. Sunday Morning Cast, genau.
Ihr dürft nicht vergessen, wir sind auch auf Podstock, also wer das noch nicht mitbekommen hat, wenn ihr so spontan nach Podstock wollt, wir sind da vom 14. bis zum 16. August in Almke.
Wenn ich es denn finde.
Wenn du es findest,
oder wenn ich
auf der Landkarte. Es gibt ja mittlerweile auch satellitengestützte Verfahren, um Orte zu finden. Vielleicht probierst du einfach so mal was aus.
Oh, moderne Technik, damit kenne ich mich ja überhaupt nicht aus.
Du machst doch was mit Computern, du kriegst das schon hin. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch auf euer Feedback, auf eure Verbesserungsvorschläge oder auf generell Beleidigungen, wenn ihr darauf Lust habt. Ihr könnt auch.
Wir nehmen natürlich auch gerne Lobhudeleien, also das sind wir genau, auch nicht
oder,
so.
Oder
ne?
Weiße
Huldigung.
Pflege, über die man nicht so in der Öffentlichkeit reden darf.
Hey, pass auf, dann kriegen wir noch Drogen geschickt. Hey.
Ja, was ist, wenn es so viel auch immer so? also wir nehmen auch anonyme Geldspenden an, einfach an das entsprechende Postfach in Zürich schicken. Unser
genau,
Bankmanager regelt das dann.
Ja, wir können leider keine Spendenquittungen abgeben, aber ansonsten. Ne?
Das machen wir dann mal, wenn wir uns persönlich treffen. Gibt's einen Schlag auf die Hand. Und ansonsten gehabt euch wohl und passt auf euch. Ja, immer schön skeptisch bleiben, sage ich jetzt einfach mal.
Ciao. Ciao.